Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Probe, eurem Chor-Podcast von und mit Karl Hensel
und Robert Schad.
Hallihallo, lieber Karl, Grüße in den Norden, ich hoffe, dir geht's gut. Und sag mal, hast du eigentlich schon Entzugserscheinungen von Chor und Chormusik und Ähnlichem?
Also ja, erstmal vielen Dank, mir geht's gut. Ich hoffe, dir ebenso und ich grüße dich ebenso herzlich und alle, die uns wieder zuhören. Ich habe im Moment noch keine Entzugserscheinungen. Ich habe schon mal so in den letzten 2-3 Wochen darüber nachgedacht, was man noch mal irgendwann so in 1-2 Jahren mal als Chorprojekt machen könnte, aber mehr möchte ich dazu hier nicht sagen. Und bei dir, wie ist die Lage?
Jetzt sehr neugierig tatsächlich. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr rausholen können, vermute ich mal.
Oh ja, vielleicht, wenn das Mikrofon wieder aus ist. Okay, das Nein, das ist alles ändern. Nur ganz, ganz im Hinterkopf irgendwo. Klick, 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 klick. Nichts okay. Konkretes.
Das heißt, wir müssen jetzt die 2 Jahre noch mit Podcast-Folgen strecken. Das ist
Ja, dann machen wir wieder eine Staffelpause zwischendurch. Da ist erstmal wieder 7 Monate Ruhe, dann passt das.
Das können wir gut. Also ja. Das kriegen wir auch gut produziert.
Da bin ich zuversichtlich. Ja. Aber da sind wir schon geübt drin.
Ja, ich werde nicht müde, meinen Toni zu zitieren. Und wir haben ja auch schon gesagt, in seinem Sinne, auch Pausen sind Musik, haben wir in diesem Podcast schon extrem viel Musik gemacht.
Ja, Mensch, apropos sehr, sehr Toni, ne? Da war doch jetzt einiges, oder? War das nicht auch, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben, hatte er doch seinen großen Tag, oder?
Ja, da war einiges, da ist einiges. Ja, ja, der 4. September war, das ist richtig. Da gab es ganz große Konzerte, auch in seinem, will man schon sagen, Stift St. Florian, wo er ja auf Lebzeiten ein Zimmer hatte, das er jederzeit besuchen durfte.
Also wir sprechen von Anton Bruckner, nur falls irgendjemand es hier nicht weiß, kann ja sein.
Also gerade neu eingestiegen. Wenn man zum allerersten Mal hier zuhört und noch nie davon gehört hat, dass die Klassikwelt dieses Jahr einen Jubilar hat, der zumindest mir so ein ganz kleines bisschen am Herzen liegt.
Minimal.
Also ein ganz kleines bisschen mehr als allen anderen Menschen um mich herum. Das habe ich auch schon festgestellt.
Minimal.
Letztens in einen scharfen Disput geraten, als es drum ging. Und da sind wir auch wieder beim großen Thema Ranking. Welcher Komponist schafft es in die Top 10 der Klassik und so weiter? Ja. Und dann meinte mein Gesprächspartner, also Bruckner auf keinen Fall. Aber Tschaikowski, das nur als Nebenbemerkung.
Ja, gut.
Ja, ich merke schon, wir heben uns das auf.
Das können wir direkt ausfechten. Für Chor natürlich auf jeden Fall sowieso Bruckner. Also Tschaikowski, ja.
Ach, der hat auch schöne Chormusik geschrieben.
Ja, hat auch schöne Chormusik geschrieben. Nein, also da würde ich, mit der Orchestermusik kenne ich mich einfach nicht so sehr aus. Ich glaube, da kenne ich tatsächlich mehr Tschaikowski als Bruckner. Deswegen habe ich da jetzt gerade so gestutzt. Aber deswegen kann ich da, glaube ich, noch nicht so ganz mitreden. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen behören,
Die Hausaufgabe ist gestellt, lieber Karl, aber das bedeutet natürlich, dass unsere Podcast-Pause dann doch länger wird, denn Bruckner hören braucht Zeit.
Ach Gott.
Ja. Ja, jedenfalls gab es jetzt schon einiges an Festlichkeiten, vor allem in Oberösterreich natürlich selbst, wobei die jetzt eigentlich noch andauern sollten und nach aktueller Lage, wo wir das ja aufzeichnen, doch tatsächlich einiges im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt. Also,
oh ja.
Da schaut man mit ein bisschen Sorge hin und ich denke, wir drücken die Daumen, dass sich die Situation so schnell wie möglich wieder entspannt. Nicht nur der Festlichkeiten wegen, sondern einfach aufgrund aller Lebensumstände, die so vorherrschen. Ja. Aber da war viel los und ich habe auch mal reingehört in dieses Festkonzert in St. Florian und wieder festgestellt, dass der gute Bruckner eigentlich für diesen Raum so gut wie nichts geschrieben hat. Denn alles, was du versuchst, da drin aufzuführen, ist akustisch eine unfassbare Herausforderung. Ja, also die Sinfonien, man sagt immer, dass das so große Kathedralwerke sind und dass das ja alles so kirchlich gedacht ist. Aber wenn du das dann mal in so einer großen Kathedrale erklingen lässt, dann verschwimmt das alles. Also die ganzen Details, die sich der Komponist darüber legt, keine Chance, alles weg. Und auch sein Tedeum wurde zur 9. Sinfonie aufgeführt, so wie er das ja selber mal vorgeschlagen hat auf dem Sterbebett, nach dem Motto, wenn mein letzter Satz der 9. nicht fertig wird, dann bitte das Tedeum, was bis heute nicht akzeptiert wird als Vorschlag. Da hat man es jetzt gemacht Wobei ich auch glaube, dass man das Tedeum dann nicht als Schlusssatz, sondern vor die Neunte gestellt hat. Aber auch da hörst du in der Aufnahme, es gibt wirklich unglaublich Probleme, das alles irgendwie in der Kommunikation zusammenzubekommen. Ja. Chor und Orchester vom Timing. Am anderen Ende der Kirche steht noch die riesen Bruckner Orgel und das alles zusammenzubekommen und auszubalancieren. Also Bruckner hat tatsächlich irgendwann nicht mehr an seinen Kirchenklang gedacht. Das Klangideal kommt bestimmt aus den großen Kirchen, die alle in Oberösterreich stehen, aber seine Werke spiegeln das, wie man da auch merkt, nicht vollends wieder. Also das war insofern ein spannendes Erlebnis. Für die Chorwerke gilt das natürlich nicht. Die sind eindeutig geprägt von St. Florian und von seinen ganzen Orten, an denen er vorher dienstlich tätig war. Das merkt man schon. Aber sobald Orchester dazukommt, wird es tatsächlich schwierig. Ja. Ja, da waren die großen Festlichkeiten. Ich habe die bei mir im kleinen Rahmen hier und da ein bisschen stattfinden lassen. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit diesem Aufnahmedatum am vergangenen Wochenende Konzerte vom Ensemble Compassione, wo wir den bekanntesten Bruckner im Programm hatten, sein Locus Iste, und den wahrscheinlich oder ziemlich sicher unbekanntesten Bruckner, denn alle Welt denkt eben, wie gerade schon gesagt, bei Bruckner immer an den Musikanten Gottes. Das ist ja auch so ein Begriff, den er ihm gegeben hat. Und ja, denkt immer, dass sein Leben irgendwie zwischen Orgelbank und Beichtstuhl stattgefunden hat und sonst nirgends. Dass dieser Mensch aber total gerne im Wirtshaus war und sich gerne das ein oder andere Bier zu viel hat schmecken lassen und vor allem Geselchtes gegessen hat bis zum geht nicht mehr, das wird immer vergessen. Und Bruckner hat tatsächlich in seiner frühen Zeit als Dorflehrer auch sich seine Groschen dazu verdient, indem er in diesen Wirtshäusern aufgespült hat. Und wie jetzt vor ein paar Jahren sich heraus... Jawohl. Musi aufgespült. Und wie sich jetzt vor ein paar Jahren rausgestellt hat, durch den Nachlass seines ersten Schülers hat Bruckner da auch für die Wirtshäuser die ein oder andere Musik komponiert. Und die haben wir jetzt zu den vergangenen Konzerten in Auszügen mal aufgeführt. Ein paar echte Landler haben wir gespielt. Das Schöne war, dass ich dann auch mal meinen guten alten Freund das Akkordeon wieder auspacken
ja,
konnte.
Ja, das habe ich schon gesehen, ja.
Und das war wirklich schön. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und das hat in so einem Konzertsetting so einen ganz eigenen schönen Punkt gesetzt. Und ja, also war wirklich eine Freude. Und da auch ganz herzlichen Dank an meinen Kollegen und Freund, an den Julius Meyer, der da die Violine dazu gespielt hat, ein hervorragender Violinist, also auch was klassische Literatur betrifft, und der sich dann aber hinsetzt und einfach Landlermusik spielt. Dem gibst du so 2-3 Anweisungen, wie das normalerweise läuft, und dann macht er das. Das war wirklich herrlich. Also ein ganz, ganz feines, schönes Erlebnis. Und unser anderer guter Kollege und Freund, der Sebastian Rehnert, hat zu einem anderen Konzert dann eins seiner seltenen und sehr unbekannten Klavierwerke tatsächlich gespielt. Also eine Stimmung an einem Herbstabend heißt das Stück, glaube ich. Und da spürst du den Geist von Mendelssohns venezianischem Gondellied richtig durchdringen. Das ist eine ganz tolle, auch schöne, feine Klaviermusik. Also so ein paar kleine Akzente habe ich mir auch gesetzt programmatisch, vor allem aber eben auf die unbekannten Seiten von Anton Bruckner, denn die bekannten Seiten schlachten eh gerade alle aus. Was auch richtig ist.
Ja, muss schon sein in so einem Jubiläumsjahr, ne?
Ja, aber du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich mal auf ganz andere Wege begeben hast in der Vergangenheit.
Ich habe mich auf ganz andere Wege begeben seit der letzten Aufnahme.
Ja, ich bin ja ganz gespannt, erzähl doch mal.
Also jetzt das Letzte war jetzt, dass ich in London war für einen Kurzbesuch und habe mir tatsächlich 2 Musicals angeschaut. Und das eine davon sehr berühmt, Hamilton, hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Und das andere eher ein kleineres, Next to Normal hieß es. Und
das kenn ich
nicht. Ich fand beides sehr interessant. Ich muss sagen dazu, dass ich noch nie bei einer Musical-Aufführung, wenn man jetzt mal von so einem Kindermusical, wo ich irgendwie mal so mitgewirkt habe oder so, absieht, richtig dabei war. Ich muss sagen, das liegt zum Teil auch daran, dass ich bei übersetzten Musicals und die meisten originalsprachigen, also die meisten Musicals sind ja nur Originalsprache Englisch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja meistens so Verträge, die Lizenzverträge, die das gar nicht zulassen, dass man das dann in einem anderen Land auch in der Originalsprache aufführen darf. Falls das jemand genauer weiß, freue ich mich über Hinweise dazu, aber so habe ich das verstanden, dass das tatsächlich der Grund dafür ist, dass man eben jetzt in Hamburg zum Beispiel nicht The Lion King hören kann, sondern halt immer König der Löwen. Und ich persönlich bin da im Moment zumindest immer so ein bisschen so, dass mich diese Übersetzungen nicht so mitnehmen wie die Originale. Aber
man muss ja trotzdem sagen, dass zumindest so in den frühen 90ern man sich ja wirklich noch bemüht hat, gute Übersetzungen herzustellen. Also ja, ich finde, da sind die Disney-Lieder bestimmt auch in Deutsch noch erträglich. Könnte ja auch sagen, dass ich als Kind einfach mit den deutschen Liedern aufgewachsen bin, aber ich finde die in Inhalt und Wortwahl und ja auch in Sinnigkeit und in Kunstsinnigkeit eigentlich noch recht schlüssig. Das war dann später schlechter, aber in dem Moment ging es eigentlich noch.
Das stimmt, nee, gerade bei König der Löwen ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, da würde mich das wahrscheinlich auch nicht so stören. Werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal hingehen, also ich meine, wenn man jetzt schon in der Nähe unbedingt von Hamburg lebt, dann muss man da ja auch mal
Empfehlung,
hingehen. Ne?
Ganz große Empfehlung,
muss man unbedingt da auch mal hin. Ja. Nee, aber deswegen habe ich eben dann diesen London-Besuch mal dazu genutzt. Ich wollte eigentlich diesen London-Besuch übrigens, was jetzt ein bisschen mehr mit unserem Podcast zu tun gehabt hätte, auch noch dazu benutzen, einen Abstecher nach Cambridge zu machen. Der Chor wäre zwar leider nicht da gewesen, weil die ja gerade in Semesterferien sind, aber ich wollte mir trotzdem mal so da die Räumlichkeiten angucken einfach, ne, weil ich da ja großer Fan bin, gerade so Richtung Weihnachten gesprochen, Festival of Nine Lessons and Carols und so, was dann da immer aus Cambridge kommt. Das ging aufgrund des Zeitplans dann nicht mehr, da möchte ich jetzt nicht die Deutsche Bahn für verantwortlich machen, aber naja, also die Deutsche
aber
Bahn
doch
war dafür verantwortlich, weil ich eigentlich einen Tag nach London hingefahren wäre und dann zwei Tage da gewesen wäre und dann einen Tag zurück. Aber es war dann leider am ersten Tag, bin ich leider nur bis Brüssel gekommen.
Ach du liebes.
Aber das
Das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Nee, das wollen wir nicht vertiefen, aber ich weiß jetzt auch für den, das ist halt mit dem Eurostar, ne, der da dazwischen ist, den kriegt man halt wirklich nur mit Reservierung. Da hat man einfach wirklich gar keine großen Möglichkeiten, da flexibel zu sein. Also man kann die Reservierung noch umbuchen, aber halt nur auf Züge, auf denen halt noch Reservierungen frei sind. Ich war nämlich mit Interrail-Pass unterwegs und die sind begrenzt, die Interrail-Reservierungen im Eurostar. Mhm. Und deswegen konnte ich dann erst wieder am nächsten Tag, nachdem ich den ursprünglichen verpasst hatte. Naja,
ich glaube, wir können das abkürzen mit, ihr kennt alle diese Geschichte.
Aber also ich bin da relativ entspannt bei sowas, weil es hat ja dann irgendwie alles noch geklappt. Richtig blöd wäre es jetzt gewesen, wenn ich nicht hätte umbuchen können, dann den Eurostar, weil da ist halt nicht so flexibel. Ja, genau, aber es hat dann alles noch geklappt. Tickets waren ja auch schon gekauft, die kann man ja auch nicht umtauschen. Genau. Ja, und ich muss sagen, also diese Musical-Erfahrung fand ich so witzig und toll, weil das ja alles in London alles noch so alte Theater sind oder zumindest, also das ist ja alles noch so, da heißt dann auch noch der erste Rang heißt dann halt auch noch Royal Circle und so und es atmet eigentlich alles so, jetzt nicht Shakespeare, ne, aber alles so, weiß ich nicht, so 18. 19. Jahrhundert atmet das so noch ein bisschen von der Einrichtung her und von dem, wie das alles so gestaltet ist. Und dann hast du dann aber ein Musical, was da stattfindet und irgendwie, und ich saß irgendwie beim Hamilton saß ich sehr günstig, konnte ich so richtig schön von oben in den Orchestergraben reingucken, wo dann ja tatsächlich zu meiner großen Freude neben der Band auch echte Streicher wirklich noch mit saßen, also das war musikalisch schon auch cool, keine Bläser leider, aber die, wenn dann mal so Bläser-ähnliche Sounds kamen, war das dann wohl doch der Synthesizer, aber ansonsten alles live musiziert und ich erzähle das jetzt auch deshalb hier, weil mir wieder so eine witzige historische Parallele bewusst wurde, wie da eben dieser Band oder Lieder oder Orchester oder wie man auch immer dann das da jetzt nennt, was sich da zusammensetzt, ne, aber der spielte natürlich selber Klavier und ab und zu dann mal, wenn irgendwo eine irgendwie ein Ritter Dando zum Beispiel am Ende irgendwie war zum großen Finale oder sowas, dann wedelt er mal mit einer Hand irgendwie aus dem Graben raus, so.
Ja.
Aber ansonsten spielte er halt hauptsächlich selber und zählte vielleicht noch ein oder sowas. Und dachte ich wieder so dran, naja, das haben wir ja im Barock auch mal gehabt, ne? Da saß dann halt auch einer am Cembalo vorne und hat mal hier vielleicht gewunken oder so genau wissen wir das ja nicht, ne? Aber im Prinzip jetzt nicht diesen Dirigenten, sondern es waren alle irgendwie Musiker und einer war halt, wie sagt man so schön, Primus inter pares, der erst
oder Spiritus Rector
untergleichen, genau. Und Das fand ich irgendwie eine witzige Parallele und gerade weil eben das in diesen alten Theatern noch stattfindet, irgendwie eine total coole Kombination. Und Hamilton, das Musical, ist ja nun auch wirklich speziell, weil da wird ja gar nicht gesprochen, da wird ja, ist ja alles Musik und es wird aber halt natürlich ganz viel gerappt und das macht natürlich die Kombination dann besonders witzig, ja, also das war, war eine tolle Erfahrung, kann ich empfehlen, sollte man mal machen.
Ja. Ja. Na, die Funktionsweise von Musik ist ja doch weitestgehend immer die gleiche, wenn es jetzt nicht gerade KI-Musik ist. Liegt schon ein bisschen auf der Hand, auch dass die Parallelen natürlich ähnlich sind, auch wenn das Gewand, in dem sich das kleidet, völlig anders aussieht. Wobei, wie du das auch gerade beschreibst, ja, es auch total reizvoll ist, wie die Musical-Welt eben auf dieses Gewand des 18., 19. Jahrhunderts trifft oder so. Also das hat ja auch einen besonderen Reiz. Ich war ja tatsächlich auch schon mal im West End und habe dort eben den Lion King gesehen in London und auch in Hamburg den König der Löwen.
Also, ich konnte es
vergleichen. Ja, und ich habe gerade schon für Hamburg eine wärmste Empfehlung ausgesprochen, das tue ich für London genauso. Also es ist beides auf seine Art phänomenal, fantastisch. Also kann man wirklich, die Musik ist großartig, die Arrangements sind großartig und gerade bei König der Löwen hast du ja noch mehr echtes Instrumentarium, von wovon du gerade schon sprachst, weil der ja wirklich an den Rängen, an den Seiten auch noch Trommeln und Percussion und alles gestapelt wird, was dann auch wirklich durch die Halle donnert, wenn es drauf ankommt. Inszenierung ist der Wahnsinn, also wie man auch diese Szenen aus dem Film auf Bühne gepackt bekommen hat, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ja, also Musical an sich, auch da gibt es natürlich ganz viel Licht und ganz viel Schatten, muss man ein bisschen schauen, aber die Welt des Musicals finde ich auch total spannend, auf jeden Fall. Wäre das mal was für dich, Karl? Mitwirkend, was weiß ich, leitend, spielend, singend?
Also spielend habe ich da schon teilgenommen am Klavier, bei so Schulmusicals hier in Lübeck-Travemünde, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, irgendwie so. Peter Pan haben wir mal gemacht von Konstantin Wecker.
Ja, stimmt.
Genau, stimmt. Das war auf jeden Fall ganz nett. Und wir haben das ja manchmal bei der Knabenkantorei, haben wir das mit dem Männerchor, der hat abends für die Kinder dann auf Reisen quasi so als Gute-Nacht-Geschichte oder so, haben wir dann oft so spontan Musicals umgesetzt. Und da war ich dann natürlich irgendwie so halb leitend, halb alles versuchen zu spielen, weil dann natürlich nur ein E-Piano da war und sonst nichts. Oder vielleicht noch eine improvisierte Percussion. Genau, nee. Also total spannend und ich bei Lion King sind dann wahrscheinlich auch noch echte Bläser dabei, vermute ich mal. Das ist ja dann dieses spannende System. Also weiß nicht, wenn es so ist, weil dieses spannende System mit den, ich glaube, die heißen ja dann einfach immer nur Reeds, das sind immer so fünf Spieler, glaube ich, im Musical Orchester, die dann ja aber immer mehrere Instrumente spielen können müssen. Das finde ich ja auch so ein witziges System, ne? Dass du irgendwie sagst, ja, klar, Fagott, Querflöte, Tenorsaxophon, ist doch klar, kein Problem. Machen wir.
Ja. weil ich überlege gerade, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das schon viele Jahre her ist. Auf meine alten Tage erinnere ich mich auch nicht mehr an alles. es kann sein, also ich glaube, der Orchesterapparat war insgesamt ziemlich groß beim König der Löwen.
Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Aber genau, und dann also ein paar Sachen, die mir auch noch aufgefallen sind, die ich persönlich sehr, sehr sympathisch fand. Es gibt natürlich Zwischenapplaus, wo haben wir ja drüber auch schon geredet, bin ich jetzt bei klassischen Konzerten ja nicht unbedingt immer Fan von. Es gibt natürlich Zwischenapplaus. Ich finde das immer so schön, dass dann auch mal teilweise auch nochmal, damit auch alle sicher sind, jetzt ist die Stelle, wo der Applaus auch kommen darf, kommt dann nochmal ein lauter Schlag nochmal von allen aus dem Orchester. Bam, zum Abschluss und das Licht geht aus, da wissen alle, okay, jetzt.
Klatschen.
kann man nichts falsch machen. Nee, und dann aber am Ende total sympathisch, eine Verbeugungsrunde, zweite Verbeugungsrunde, raus und dann spielt das Orchester nochmal einen Rausschmeißer. Mhm. Nochmal ein Uptime-Song irgendwie so zum Abschluss. Da gehen die meisten Leute schon raus. Also es ist total, wir haben ja neulich schon mal drüber geredet, dass ich immer nicht so ein Fan bin von diesen Zelebrationen da am Ende von klassischen Konzerten und nochmal raus und nochmal der und nochmal allein und dies und das und alles. Und das ist einfach zack, zack, fertig, raus.
Ja, ich habe auch gerade den Link gesetzt gesehen, wie du auch davon sprachst, dass es schon sinnvoll ist, eine Applaus-Choreografie zu haben, die eine ganz klare Struktur hat. Und für die ist es ja Daily Business. Also die liefern das ja jeden Tag so ab. Deswegen weichen die davon natürlich auch nicht ab. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, definitiv.
Genau, bei der Premiere machen sie sicherlich bisschen mehr Pipapo noch. Aber so, und genau, und das war das Nächste, was ich auch interessant fand, wenn man sich anguckt, wann man da die Sachen buchen kann, dass die ja wirklich einfach durchspielen, ne? Jeden Abend wird da durchgespielt, manchmal auch noch mit Vormittags- oder so Nachmittagsvorstellungen irgendwie, nachmittags und abends.
Ja.
Das ist schon faszinierend.
Erste und zweite Besetzung im Wechsel, das ist richtig alles Zahnräder, die da ineinander greifen.
Und auch die Musiker, ich fand das auch so lustig, da geht man halt da raus, es leert sich relativ schnell das Theater. Ein paar Leute blieben, ich bin auch immer noch da geblieben, bis das Orchester noch das letzte Stück gespielt hat, dann kriegen die nochmal ihren extra Applaus, auch nett. Aber dann gehst du raus aus dem Theater und dann läufst du zur U-Bahn und neben dir kommt dann auch schon der Musiker her. Das ist alles so, ist halt wirklich so, naja, es ist halt wie andere Leute ins Büro gehen, gehen die halt da rein und dann auch schnell wieder raus aus dem Theater. Ne? Das ist ja, bei uns ist ja dann meistens so ein Konzert, so ein eher einmaliges Erlebnis, da ist hinterher dann noch großes Hallo und hier und da und alles. Und das ist halt so ein bisschen wie einstempeln, ausstempeln. Ne? Also es hat... Also ich stelle mir das schwierig vor für die Musiker, aber andererseits finde ich, hat es auch irgendwie was Beruhigendes. Es hat irgendwie so ein bisschen was von,
wir gehen auch zum Dienst
halt
und dann ist wieder Feierabend. Dienst, ja. Ich war in letzter Zeit, in kürzester Zeit mehrfach im Kulturpalast, um mir verschiedene Konzerte anzuhören von der Dresdner Philharmonie und bin da mit einem guten Kollegen, mit einem guten Freund immer zusammen hin. Wir sind danach dann auch immer noch zum Ausklang ins nahegelegene Augustiner hier an der Frauenkirche gegangen und haben auch festgestellt, das ist auch für die Orchesterleute die Stammkneipe, das Stammlokal nachgetan im Dienst. Also da setzt sich auch immer dieselbe Runde zusammen, meistens die Bläser unter sich, dann kommen irgendwie so ein Streichertisch zustande und so weiter. Also und wie du sagst, es ist schön zu sehen, das sind Menschen wie du und ich, die haben ihren Dienst, die reden bestimmt danach auch noch so ein bisschen drüber, so wie wir es auch getan haben. Und dann ist aber gut, dann geht man auch wieder nach Hause und es sind tatsächlich normale Menschen. Man mag es gar nicht glauben.
Und in dem zweiten Musical, Next to Normal, was ich auch sehr empfehlen würde, aber ich fürchte, das läuft jetzt auch gleich ab, sehr berührende Geschichte, in der es auch so um mentale Gesundheit geht und so. Mhm. Ganz, ganz toll gemacht und toll gespielt. Das war so ein kleines Ensemble. Also Hamilton ist ja dann wirklich mit relativ großem Ensemble und Tanz und hier und da und alles und die waren einfach nur zu sechst auf der Bühne, das hatte aber auch was. Und da fand ich ganz interessant, da saß ich dann nämlich unten in den, also im Parkett, würde man auf Deutsch sagen, da heißt es ja dann in den Stalls. Und da dachte ich, ach schade, ja, dann habe ich da den Einblick in die Musik nicht so. Aha, doch, denn da waren die Musiker, waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, auch 6, waren auf der Bühne. Und zwar quasi so erhöht, gab es so eine Art wie Plexiglasboxen oder sowas, die wurden auch von den Schauspielern zum Spielen benutzt und zum Durchlaufen und die hatten, manchmal konnte man sie sehen, manchmal gingen so Vorhänge davor, dann konnte man sie nicht sehen, manchmal sah man sie so als Schattenspiel quasi, so halbtransparent. Und das fand ich auch mal ganz interessant gemacht, dass man die Musik halt wirklich richtig sehen konnte. Das war auch cool. Irgendwie. Fand ich irgendwie ich empfand das auch so als eine Wertschätzung irgendwie für die Musik dann.
Ja.
So irgendwie eine schöne Kombination mal.
Ja.
Hat sicherlich auch seine Vor- und Nachteile. Man freut sich sicherlich auch manchmal, gerade wenn man das jeden Abend macht, wenn man dann auch mal einfach nur im Graben sitzt und
im zwischendurch T-Shirt mal ein bisschen, und in kurzer Hose und
ja,
so.
Ja,
und
genau. Zwischendurch mal ein bisschen abschalten kann. Aber das hatten die ja zwischendurch dann eben auch die Pausen, wo dann die Vorhänge runtergehen. Da konnte man dann mal kurz blöd gucken oder sowas. Aber
Ja, das ist doch ein erfrischender Unterschied zum Beispiel zur Oper, wo es ja wirklich immer darum geht, dass das Orchester bloß nicht gesehen wird, nicht stören soll und alles. Ja, das ist doch auf jeden Fall erfrischend schön. Aber sag mal, also ich will jetzt nicht genaue Zahlen und so weiter nennen, aber ich habe gerade letzthin erst eine Reportage gesehen, dass der Musicalbetrieb preistechnisch, also was Ticketpreise betrifft und so weiter, inzwischen schon fast unverschämt unnachvollziehbar wird. Also ich habe da eine Reportage gesehen, da geht es wirklich manchmal um einzelne Sitzreihen, wo sich der Preis für ein Ticket einfach schon mal um 50 Euro unterscheidet oder sowas. Und die Nachvollziehbarkeit für den Konsumenten ist da leider nicht mehr gegeben. Das hast du auch so erlebt? Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern auch ein weltweites.
Also das war schon jetzt auch, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nicht das als sowieso als Urlaub geplant hätte, also als Kurzurlaub, ob ich das dann, hätte ich mir das wahrscheinlich so auch nicht jetzt mal so casually gegönnt. Ja. Also ich hatte da jetzt natürlich auch nicht die beste Kategorie oder so, aber genau was du sagst, dass du, dass die Unterschiede zwischen den Kategorien halt auch wirklich sehr groß sind, was natürlich andererseits auch bedeutet, dass man auch bezahlbare Karten bekommt, wobei bezahlbar im Fall der Musicals da dann auch erst ab 40 Pfund, glaube ich, losging, was ja schon irgendwie 45 Euro sind oder sowas. Also das ist dann die schlechteste Kategorie, wo du teilweise Sichteinschränkungen hast, was jetzt schon, finde ich, schon auch krass. Ja? Mhm. Aber das ging dann halt noch hoch bis 130 oder sowas. Mhm. Und ob dann da so der Unterschied gegeben ist über diese 90 Euro und wie gesagt, wie du auch schon sagtest, innerhalb der eigenen Reihe auch teilweise nur, weil du ein kleines bisschen weiter mittig sitzt, sind dann plötzlich 20 Euro Unterschied, wo du dich schon fragst, also der so groß unterscheidet sich die Sicht dann da nicht. Ne?
Ja, nee. Ja, weil aber, hier natürlich der Verdacht nahe liegt, man weiß, dass die Leute es zahlen oder wie du auch sagst, man gönnt sich das halt. Und diese Urlaubsmentalität wird da einfach, denke ich, genutzt. Sicherlich so ein Musical hat unglaublich viele Produktionskosten, das will ich gar nicht kleinreden. Ja. Also du hast ja, wie gesagt, du hast immer ein Ensemble auf der Bühne stehen, es ist eigentlich ja wie im Theater auch alles. Aber wahrscheinlich zahlst du trotzdem einfach diesen Popularitätsfaktor. Vor allem in London wahrscheinlich in doppelter Weise. Nicht nur des Inhalts des Musicals wegen, sondern auch der Örtlichkeit wegen an sich. Ich meine,
man muss sagen, es war auch voll. Ja,
Und, ja eben, es funktioniert also scheinbar auch.
Man muss aber auch sagen, ich war jetzt hier eher in zwei Musicals. Das war auch der gleiche Großtheaterbetreiber. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Da kenne ich mich jetzt nicht genau aus, in der, ob das jetzt so, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen monopolistisch. Ich weiß es nicht. Irgendwie wahrscheinlich immer hat da immer einer so mehrere Theater irgendwie zusammengeschlossen, um da dann kannst du natürlich da auch preispolitisch gut arbeiten, ne? Wenn dir im Prinzip 10 Theater gehören. Ja. Ja, und gut, und dann kommen ja auch solche Sachen, das sind ja nun auch beides US-amerikanische Musicals in ihrer UK-Version gewesen, das heißt, da sind natürlich auch wahrscheinlich einiges noch an Lizenzgebühren und was du da noch abdrücken musst und dies und jenes und da verdient der noch mit und der noch mit, wo man denkt, ja, die haben alle was gemacht, aber wahrscheinlich so, also gerade so ein Musical wie Hamilton, was ja nun auch sehr berühmt geworden ist irgendwie, da verdienen wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch einige viel dran, die vielleicht jetzt gar nicht mehr so viel damit gemacht haben, während die Leute, die da tagtäglich irgendwie Musik machen, weiß ich nicht, wie die bezahlt werden. Sicherlich die Hauptdarsteller werden bestimmt sehr gut bezahlt, aber was dann mit den Ensembleleuten ist und was mit dem Orchester ist, weiß ich jetzt nicht. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht so überragend ist.
Ich suche diese, ich suche diese Reportage mal raus. Wir können die mal als Link hier mit durchgeben. Denke ich. Also die ist leicht zu finden, aber ich gebe das mal mit durch. Sehr, sehr interessant. Also das prügelt jetzt nicht nur auf solche von mir angerissenen Schattenseiten ein, sondern es zeigt auch allgemein so ein bisschen in den Blick in das Business Musical, was ja auch eben sehr, sehr interessant ist.
Und während ich wieder, das ist jetzt eigentlich nochmal eine gute Überleitung zu meinem anderen, ebenfalls nicht klassischen Erlebnis, wo ich aber das andersherum das Gefühl hatte, wow, wie krass, dass ich dafür so wenig bezahlt habe. Da war ich nämlich auf einem Konzert von der Band Giant Rooks in Berlin. Und das war so ein Open-Air-Konzert. Und was da an Personal rumläuft, allein an Security, bestimmt 50, 60 Leute, ja. Dann das ganze Ton- und Lichtpersonal. Dann hat er ja nicht nur die Hauptband gespielt, eine Vorband und noch ein Special Guest und was weiß ich was. Ein riesiger Aufwand. Und dann bezahlst du wiederum, in Anführungszeichen, nur 50 Euro. Gut, in dem Fall lag das wahrscheinlich auch daran, dass da auch noch ein Haufen hier so Trink- und Fressstände waren, sag ich mal, ein bisschen bösartig, die natürlich dann auch noch wahrscheinlich Geld dafür bezahlt haben, dass sie da stehen können und ihre Sachen verkaufen dürfen, ne? Aber das ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich sowas, da hab ich auch sofort wieder, als ich da, weil ich, weiß nicht, das letzte Mal, das war das zweite Mal, dass ich auf einem nicht klassischen Konzert war, ja. Und dann habe ich sofort wieder auch die Verknüpfung, denke mir, wie witzig wäre das, wenn man solche Sachen bei einem klassischen Konzert hätte, ne? Also allein diesen Security-Aufwand, das gibt's ja nur mal bei wirklich richtig großen Dingern, ne? Oder auch hinterher, das war so ein richtig heißer Tag auch in Berlin, hinterher, dann kommst du raus, dann stehen da draußen die Leute mit so Leute mit so Einkaufswagen, hier, kalte Getränke für 1 Euro pro Flasche oder weißt du sowas. Und dann steht da der nächste, standen mehrere auf den, quasi auf dem Weg zur nächsten U-Bahn-Station, ja, standen mehrere Straßenmusiker, die nun also versuchten quasi dort noch was, die Situation günstig zu nutzen, ja. Oder zum Beispiel der, auch so ein Rikscha-Service, der direkt vorm Eingang stand, um da also irgendjemanden wegzufahren, der seine Hausaufgaben gemacht hatte und so einen Lautsprecher hinten drauf hatte, wo dann nochmal wieder Lieder der Band liefen, ja. Damit die Fans sich gleich angesprochen fühlen. Wahnsinn, was da wirklich für eine Wirtschaft drumherum ist, das ist unglaublich.
Ja, das hast du tatsächlich in der Klassikwelt nur bei den ganz großen Klassik-Open-Airs.
Genau, also nur
wenn du Waldbühne großen, Berlin hast oder hier irgendwelche großen Open-Airs. Wir hatten das jetzt letztlich ganz klein vor der Frauenkirche, da war auch irgendein Klassik-Open-Air. Da sah das Zelt, in dem das Orchester saß, sah schon aus wie eine riesen Hüpfburg. Also für mich war das komplett befremdlich. Aber da war tatsächlich um den abgezäunten Bereich, das war schon der Schwachsinn an sich. Also wenn du da reingehen wolltest, musstest du einen Ticketpreis von mindestens 50 Euro zahlen. Ja. Wenn du dich aber quasi neben die Sitzreihen direkt an den Zaun gestellt hast, quasi als Zaungast, hast du genau dieselbe Akustik gehabt, wie diese Person, die da saß.
Für 0 Euro.
Für nichts. Du konntest sogar wirklich als Außenstehender auch an die Getränkestände, du konntest dich überhaupt kulinarisch versorgen, also das war überhaupt nicht abgeschottet. Witzig. Aber wenn du da sitzen wolltest, musstest du Geld dafür zahlen. Also ja, auch eine an sich skurrile Situation, die da stattgefunden hat, aber da war auch tatsächlich einiges an Security unterwegs. Also da ist es mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das gewissen aktuellen Situationen geschuldet ist, wo hier und da in unserem Land immer mehr auch so einzelne Vorfälle vorkommen, mit denen man nicht rechnet. Ich weiß es nicht, aber ja, da ist es mir ein bisschen aufgefallen. Da war aber das Drumherum, von dem du gerade beschrieben hast. Also gerade nach dem Konzert, hier noch ein Straßenmusiker, da noch irgendwas und da und da und da. Und dann kam irgendjemand mit seinem Flügel angerollt und hat dann auch wieder die Einaudis und Max Richters dieser Welt auf dem Klavier gespielt.
Echt, war
und
das auch ein bisschen, sehr
witzig. Ja, das war und alles ein kleines bisschen, aber ja.
Und auch alleine diese Vorstellung, stell dir vor, du gehst in ein Konzert, um den NDR Vokalensemble zu hören, keine Ahnung. Und dann kommst du 3 Stunden, bevor das NDR Vokalensemble anfängt, musst du schon hinkommen. Dann kommt aber vorher erstmal, jetzt will ich nicht böse sein, aber kommt irgendwie erstmal der Kammerchor,
die Kirchenmusikhochschule.
Eintracht Frankfurt. Ja, gut, ja, genau. Also vielleicht ein bisschen. Mir fiel jetzt gerade nichts ein. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also dann kommt irgendein Nachwuchsgröße, eine Vorband. In dem Fall kam dann eben auch noch ein Special Guest, weiß ich nicht, dann kommt vielleicht noch der Kammerchor Stuttgart noch mal kurz vorbei, keine Ahnung, die sind zufällig gerade in der Nähe, singen auch noch mal ein paar Lieder, ne? Und dann zwischendurch wartest du immer noch, ja, und unterhältst dich irgendwie noch oder holst dir noch mal ein Getränk. Eigentlich auch
klingt jetzt ein bisschen nach Chor
kommen. Witzige Vorstellung. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das, wo es am nächsten rankommt. Chorkom oder sowas.
Ja. Aber du, an sich finde ich die Idee schön. Also gerade wenn du mit einem Ensemble selber unterwegs bist auf Reisen oder so, wie ich es ja zum Beispiel mit Cantamus fast immer habe. Wir machen ja am seltensten in Dresden selber Konzerte. Wir sind immer irgendwo anders. Ich fände es irgendwie schön, wenn uns irgendeine lokale Gruppe begrüßen würde. Entweder da vorne Musik macht oder man macht irgendwie was zusammen.
Man macht es ja manchmal, also ich habe das manchmal gehabt, wenn man so hier so Knabenchorbegegnungen oder sowas, so Chorbegegnungen hatte, dass dann irgendwie der gastgebende Chor am Anfang vielleicht 1-2 Lieder alleine singt, dann kommt der Chor und am Schluss singt man was zusammen, ne? Das ist ja auch ganz nett. Ja. Aber ich finde jetzt aber eigentlich auch die, das ist ja nochmal was anderes sozusagen mit Gastgebern und Einladung und so. Aber ich fände es schon auch irgendwie die Idee witzig, dass irgendwie, keine Ahnung, der Kammerchor Stuttgart, was weiß ich was, ist irgendwie auf Tournee quasi durch Deutschland und nimmt irgendwie so einen anderen kleinen Kammerchor mit, der irgendwie die Leute anheizt vorher und er vielleicht noch nicht so bekannt ist, weil das ist ja sozusagen ein bisschen das Prinzip im Rock und Pop, ne, dass man irgendwie sagt, okay, wir einerseits machen die für uns so ein bisschen schon mal die Leute warm, ja, das ist ja wirklich so.
Andererseits halten wir denen, die für eine vielversprechende Gruppe, und geben denen so ein bisschen eine Bühne.
Geben denen eine Bühne, ja. Und eigentlich eine witzige Idee, finde ich jetzt, wo ich so drüber nachdenke.
Eigentlich nicht. Also gerade so ein professionelles Ensemble könnte sich doch dann einfach mal einen Laienchor oder ein semi-professionelles Ensemble schnappen. Das wäre doch das Erlebnis schlechthin.
Ja, es muss natürlich schon ein bisschen, kann jetzt nicht Vollleihe sein, ne? Also der Unterschied darf nicht zu groß werden, sicherlich, aber,
ja, klar, aber
irgendwie, dass man sich das vorher anhört und irgendwie sagt, und ihr habt da irgendwie 3-4 Lieder am Anfang. Ist eigentlich nett.
Ja.
Und dann natürlich, gut, dieser Event-Charakter von man trinkt und isst nebenbei, das habe ich ja tatsächlich auch schon mal in einem klassischen Konzert erlebt. Da waren wir mal mit dem Kreuzchor schon ellenlange her in den Niederlanden. Und da war das tatsächlich mal, wir sangen da Jesu meine Freude und dort klapperten die Kaffeetassen und die, ja. die Kuchengabeln.
Was ja zum Teil damals alles? So war. Ja, also, ja. Also nicht in der Thomaskirche wahrscheinlich.
Nee, aber so bei so weltlichen Auftritten, klar, Collegium Musicum oder so, da wurde auch währenddessen gespeist.
Aber die Idee gefällt mir. Also lieber Rias Kammerchor, Rundfunkchor Berlin, Dresdner Kammerchor, was gibt's noch alles? SWR Vokalensemble, Chor des Bayerischen Rundfunks und füllen Sie hier noch weitere Chornamen ein. Denkt mal drüber nach, ihr hört bestimmt zu. Ich finde das gut. Ich finde das total schön. Und das ist, wir wissen ja, die Chormusik Support ist ja inzwischen auch zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden vor einigen Jahren. Und das wäre eigentlich ein gelebtes Zeichen dafür. Oh, das fände ich toll. Oh, da muss was gehen. Also natürlich, man hört immer wieder von Chören, die haben da mal irgendwie so Schulchorpatenschaften und so. Ja. Das ist ja schon was in die richtige Richtung geht. Aber mal so richtig auf Tournee gehen mit einem Ensemble, das wäre doch cool.
Ja. Wäre schon witzig, ne?
Also nicht, dass ich da vielleicht auch Lust drauf hätte, irgendwie mitgenommen zu werden, aber...
Das hat man nur ganz dezent nicht herausgehört, Robert.
Das ja, nee, also ich bin da ganz uneigennützig bei dem Gedanken, auf jeden Fall. Keine Frage.
Ja,
ja, ja, also, aber was du da so beschreibst, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. In der Lehramtsstudienzeit war das noch viel mehr so. Wir hatten da an der Uni alle 2 Jahre eine eigene Musical-Produktion, die weit über Bayern hinaus tatsächlich gestrahlt hat. Also es war eine richtig professionelle Produktion mit allem drum und dran. Und da durfte ich bei einer tatsächlich auch mal in der Band mitspielen. Ich war einer von den Bandmusikern. Wir haben da leider nicht das beste Musical aller Zeiten, aber wir haben Cats arrangiert für Band und allem drum und dran. Und es hat so einen Spaß gemacht. Es war so ein tolles Erlebnis. Und dieses Bandmusizieren fehlt mir. Ich bin tatsächlich auch schon länger nicht mehr auf einem außerklassischen Konzert gewesen, weil meistens die Zeit so ein bisschen fehlt. Also,
ja, das ist ja wirklich, es ist ja wirklich auch immer ein großes Event. Da muss man sich dann auch Zeit für nehmen, ne?
Ja, aber es ist auch gleichzeitig so wichtig, dass man nicht immer nur in seiner eigenen Box sitzt, sondern sich musikalisch immer so weit wie möglich streut und verteilt. Und ich habe auch selber total Lust, mit meinen Ensembles eben auch mal außerklassische Dinge zu machen. Das war zum Beispiel der Harald Töpfer am Anfang des Jahres.
Ja.
Es war, oder mit Kumpassione mache ich eben mit dieser Installinaus-Reihe eben auch nicht immer nur die klassische geistliche oder auch die typischen Volkslieder, sondern man macht auch hier mal was anderes, hier mal was anderes, dann kommen eben da mal Landler rein oder so. Also ich habe da selber total Lust drauf und ich selber weiß eben und schätze auch das Musical an sich als Genre sehr und eben auch der Betrieb, der da läuft, also wie das auch hinter den Kulissen abläuft, so wie ich das zumindest kennengelernt habe. Und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Mir war das schon klar, als ich mich für dieses Studium entschieden habe, auch Chordirigieren, dass man sich dann musikalisch mehr in eine Schiene selber bringt als ausführender Musiker, aber ja, die Sehnsucht hat es natürlich jetzt nicht unbedingt verringert.
Ja, und ich, also es ist ja schon auch ein bisschen so, dass mir das auch so gegangen ist, wenn man dann selber wirklich umfänglich in dem Bereich arbeitet, dann ist man jetzt auch nicht mehr so, also schon inhaltlich motiviert, aber formal manchmal gar nicht mehr so motiviert, dann noch zusätzlich in andere Konzerte zu gehen, ne, weil man einfach selber
ja,
noch
klar, weil einem
gut zu tun hat.
Energetisch und die Ressourcen fehlen. Das ist
ich muss
klar,
sagen, was nicht klassische Konzerte angeht, war das jetzt für mich auch ein heilendes Erlebnis, weil da war ich das erste Mal, also ich war auch mal auf ein paar Wise Guys Konzerten, die zähle ich jetzt hier mal nicht mit, weil das war ein ganz anderes, also das war nicht so ein, das war kein klassisches, nicht klassisches Publikum, sondern das war, hatte ja fast so ein bisschen immer familiären Charakter da, ne? Also das zähle ich jetzt mal nicht mit. Aber davon abgesehen war ich halt das erste Mal 2019 auf einem Alligator-Konzert in Hamburg.
Ja,
und die, ja, aber das war, erstens fand ich diese Location, die Sporthalle oder wie das heißt in Hamburg, ganz cool. Also so wie es schon klingt. Also wenn du hörst, das ist ein Konzert in der Sporthalle, das heißt so, die Location. Aber, oh nee, das fand ich irgendwie ganz komisch. Und dann hatte ich wirklich unterschätzt, was da für komische Menschen im Publikum rumliefen. die irgendwie ganz, hatte ich ein paar ganz komische Begegnungen. Und da hatte ich jetzt irgendwie jahrelang, war das so mein Benchmark. Und also musikalisch war das toll. Also das
vielleicht fanden ohne Frage. Die dich auch komisch.
Die fanden mich bestimmt auch komisch, völlig zu Recht. nee, also es war wirklich unangenehm. Also da war so ein Typ in meiner Nähe irgendwie, der wirklich einfach unangenehme Sprüche gebracht hat. Egal, will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls war ich deshalb die ganze Zeit immer eher so abgeneigt. Und jetzt war das aber schon sehr angenehm. Also das Publikum war sehr angenehm und Open Air tut natürlich auch das Seinige dazu, weil man fühlt sich einfach ein bisschen freier, wenn man nicht irgendwie in so einer Location eingesperrt ist. Und ansonsten darüber hinaus kann ich die Band Giant Looks auch sehr empfehlen, weil das eine der, also ich kenne mich ja jetzt nicht so in dem Bereich aus, aber ein paar Sachen höre ich und ich vergleiche immer sehr gerne, wie die Bands live performen und wie Studio. Und das ist eine Band, die live eigentlich noch besser spielt als im Studio und wo du wirklich merkst, die variieren dann auch mal, da ist dann mal eine andere Einleitung drin, da wird zwischendurch irgendwie plötzlich das Tempo voll rausgenommen und es ist nur noch Akustikgitarre und Gesang irgendwie und also das ist wirklich, wo ich sage, das ist halt wirklich eine musikalische Qualität, also wo man einfach merkt, die können Musik machen, das ist nicht irgendwie so ein sag ich mal, weichgespültes, wir spielen hier nach Plan 0815 und im Studio wird das dann alles 80 Mal multipliziert und aufgehübscht und dann passt es und live kann der Sänger plötzlich gar keinen Ton mehr treffen. Das ist da echt nicht der Fall. Ja, und wie du sagst,
sie rattern vor allem nicht einfach ihre Studioproduktion runter.
Nee, sondern es ist, also du kannst auch dahin gehen und hast quasi nicht schon alles gehört. Also du erkennst natürlich die Songs, aber du kriegst noch was Neues dazu. Das fand ich echt cool und kann ich empfehlen.
Das angenehmste Publikum als Konzertgänger habe ich bis jetzt immer auf Metal-Konzerten erlebt.
Das habe ich schon so häufig gehört. Leider
man bringt mir die das Musik überhaupt so gar nicht direkt in Kontext, aber es ist tatsächlich so. Also ich finde, als Konzertgänger habe ich selten erlebt, dass Leute aufeinander so viel Rücksicht nehmen wie in einem Metal-Konzert tatsächlich.
Also das habe ich schon so häufig gehört, das muss stimmen. Leider sagt mir die Musik nicht so zu, deswegen werde ich das wohl nicht ausprobieren, aber ich
höre
das mit Freude. Ja. Also, ich meine, ich höre die Nachricht mit Freude, dass es eine sehr schöne Atmosphäre da ist. Ja.
Und wann kommst du zurück? Also, wann bist du wieder im klassisch singenden Bereich tätig?
Ja, also
hast oder hattest du jetzt Bach-Kantaten?
Das kommt drauf an, wann wir die Folge veröffentlichen, aber also am 22. September werde ich eine Bach-Kantate gesungen haben.
Ich gehe davon aus, dass die Folge so erscheinen wird, dass du jetzt ganz groß Werbung für dieses Konzert machen kannst.
Okay, Werbung, ist kein Konzert, ist ein Gottesdienst, 22.
Auch gut.
22. September 2024, 10.30 Uhr, Christuskirche Ottmarschen.
Und wer nicht da ist, ist selbst schuld.
So. Ich war ehrlich gesagt selber noch nie in der Christuskirche Ottmarschen, aber es ist bestimmt total schön, behaupte ich jetzt einfach mal.
Weißt du jetzt eigentlich, wie die Bach-Kantate heißt, die du da singst?
Wusste ich zwischendurch, habe ich wieder vergessen.
Großartig. Beste
Komm,
Werbung.
Ja, aber jetzt gucken wir es nach. Jetzt gucken wir es nach.
Jetzt.
Also irgendwann ist es nicht mehr lustig. Da muss jetzt mal ganz kurz hier live die Redaktion sich einschalten. Und bringt dem Herrn Ehre seines Namens.
Na, das ist aber wirklich eine schöne Kantate.
Bringet dem Herrn Ehre seines Namens.
Auch die.
Es ist sehr schön, aber auch wirklich sehr hoch. Also ich werde
das hast du ja gesagt,
sehr gut
aber
einsingen.
Ja. Ich finde die Musik wirklich sehr schön. Jetzt, wo ich den Namen der Kantate höre, ja, definitiv. Schöne sehr Kantate. Schön. Also auch von meiner Seite Empfehlung, wenn ihr in der Nähe seid, hingeht. Wenn ihr nicht in der Nähe seid, trotzdem hingehen.
Ich finde vor allen Dingen auch schön, wenn auch so Rezitative drin sind, die auch schon als nur dieses Rezitativ schon so eine schöne musikalische Einheit bilden. Manchmal sind sie ja einfach nur so, da musste noch Text weg und ist es schön, aber jetzt nicht besonders. Aber wenn denn dann auch noch so ein Rezitativ, wo du denkst, ach, das passt alles ganz genau, schön,
schön,
herrlich.
Hat der Bach einen guten Tag gehabt? Ist das nicht toll?
Da sage ich jetzt nichts zu. Und wie sieht es bei dir aus? Was sind die nächsten geplanten Projekte?
Komm, ich war in den letzten Folgen sehr
alles
milde,
gut,
was
alles
das
gut.
betrifft. Meine kommenden Projekte, ja, wir haben Ende September großes A Cappella-Konzert mit dem Jungen Ensemble Dresden, die ja im kommenden Jahr eine Reise nach Slowenien unternehmen werden. Und wir werden da programmatisch schon mal vorfühlen, also werden deutschsprachige und slowenische Chormusik aufeinander treffen lassen, miteinander direkt in Verbindung setzen, gegenüberstellen. und hoffen da auf ein sehr schönes Konzert. Und ja, in etwas weiterer Zukunft, habe ich ja hier auch schon angedeutet, ist dann wieder, ja, ich muss schon bald sagen, mein Toni, so oft wie ich langsam drüber rede, dran mit dem Tedeum, also mit dem, was er selber sagt, dem Stolz seines Lebens, dem großen Werk. Und ich werde auch hier nicht müde zu zitieren, was er selber darüber gesagt hat, weil das die Person Anton Bruckner so schön wiedergibt. Wenn ich dereinst vor den Schöpfer trete und er mich fragt, was hast du mit den Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe, so werde ich ihm die Rolle des Tedeum zeigen und er wird mir ein gnädiger Richter sein. Das spiegelt Bruckner in seiner ganzen Person so gut wider. Und wir führen dieses Werk, wie zum Beispiel auch Brahms Deutsches Requiem in der Version für zwei Klaviere und Pauken statt Orchester auf. Das gab es bei Bruckner auch. Habe ich ja schon mal beschrieben, dass das das Spotify von damals war. Und das machen wir mit Motetten von Bruckner und Motetten anderer Komponisten, die stilistisch dazu passen. Das ist dann so das große Ziel und da sind jetzt aber auch schon viele Sachen natürlich am Proben, am Organisieren. Wir stellen auch fest, das Werk ist nicht, also es ist sehr, sehr schön, wenn es musiziert wird, wenn es erklingt, aber zum Proben macht das keinen Spaß. Das ist nicht das am schönsten zu probende Chorwerk, aber wir arbeiten dran. Ja, und dann kommt ja die große Herbstzeit, Richtung Ewigkeitssonntag, werden mir dann wieder mal die wundervollen musikalischen Exequien von Heinrich Schütz begegnen. Kombination mit der Gregor Meyer Bearbeitung der Winterreise von Schubert, wo also geistliches und weltliches aufeinandertreffen. Ja. Und dann gehen schon die Adventskonzerte los und dann ist das Jahr schon wieder vorbei und dann reden wir schon wieder über Ostern. So schnell geht das.
Das ist doch wunderbar.
Genau. Da werden wir dann wahrscheinlich auch die nächste Folge aufnehmen, nehme ich mal an.
ist es so ein Ding von längst, wenn wir das häufig genug sagen, dann kommt's anders, oder?
Nee, ich glaube, wir machen das jetzt einfach andersrum. Wir prognostizieren einfach die nächste Folge in möglichst weiter Ferne, um dann
die eher Leute positiv zu überraschen. Ja.
Und wenn wir uns dann immer noch unterbieten, dann sind wir ja wirklich meisterhaft.
Gut, also nächste Folge, 1. April 2025. Wir freuen uns drauf.
Kein Scherz. Wir werden sehen, genau. Ja, ansonsten hoffe ich, dass... Ja, doch, wenn ich jetzt hier in Dresden aus dem Fenster schaue, es ist ein Dienstag, an dem wir aufzeichnen, dann kommt die Sonne auch langsam zurück nach den ganz schlimmen regnerischen Tagen der vergangenen Zeit. Und ich hoffe, dass uns allen nicht nur die Sonne wettertechnisch, sondern auch im Geiste und im Herzen erhalten bleibt. Und bedanke mich wieder mal bei meinem lieben Kollegen und Freund Karl für die erneute Zusammenkunft zur Extraprobe. Wünsche soweit alles Gute bis zum nächsten Mal und überlasse die Schlussworte eben jenem geschätzten Kollegen.
Ja, lieber Robert, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Es war ein sehr schöner Austausch wieder. Und an alle da draußen wünsche ich alles Gute, wunderbare Musik im Herzen und oder auf der Zunge oder in den Händen oder auch in den Füßen. Vielleicht spielt ihr ja auch Orgel, wer weiß. Und lasst es euch gut gehen und ja, dann bleibt einfach nichts mehr als zu sagen Schütz
und Bisbach und heute das große Comeback,
die Trompete.